Willkommen bei dem Biokultur-Podcast aus dem Ruhrtal. Mein Name ist Johannes Timaeus. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich jetzt intensiv mit dem Thema Stadtnatur und urbane Grünflächen. Die urbanen Grünflächen sind einerseits wichtige Habitate für Tiere und Pflanzen, auf der anderen Seite sind sie aber eben auch sehr wichtig für das Wohlbefinden der Menschen. Parks dienen der Naherholung und dem Sport, Bäume sorgen für Schatten und Kühlung und prächtige Staudenbeete können eine absolute Augenweide sein. In dieser Folge möchte ich mit Professor Valentin Klaus von der Ruhr-Universität Bochum einen wissenschaftlichen Blick auf urbane Grünflächen werfen. Hierbei steigen wir dann in das Feld der Stadtökologie ein und diskutieren aktuelle Forschungsergebnisse. Dann widmen wir uns dem Thema Rasen, Wiesen und Renaturierung. Hierbei geht es dann auch um das produktive Spannungsfeld wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Forschungscommunity und der Praxis, zum Beispiel der städtischen Verwaltung. Über Feedback zum Podcast freue ich mich via Mail an johannes.timaeus@bio-kultur.org. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ich bin jetzt hier zu Gast auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum am Geografischen Institut. Sitze im Büro von Herrn Professor Valentin Klaus. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Stadtökologie und Biodiversität. Ja, es wäre schön, wenn Sie mal mit uns teilen würden und erzählen würden, was Sie an Forschungsthemen oder auch an institutionellen Stationen hierher geführt hat.
Gerne. Ja, herzlich willkommen hier an der RUB. Ich freue mich über das Gespräch. Ich bin, wie Sie gesagt haben, schon die Ökologie vertrete ich im Geografischen Institut. Das heißt, ich wurde letztendlich gefragt, diese Stelle zu übernehmen, als eine Person, die in NRW studiert hat, hier ausgebildet worden ist im Bereich Landschaftsökologie. Also kenne mich gut mit der physischen Geografie aus. Und unser Institut hat einen Schwerpunkt an der Erforschung metropolitaner Räume. Das heißt, mich hat spezifisch eigentlich die Stadtökologie an die RUB gebracht. Also das ist der Fokus, wo die Arbeitsgruppen am Institut eine Schnittmenge besitzen, wo wir zusammenarbeiten wollen und wo wir auch denken, dass wir eigentlich kompetitive Ausrichtung unserer Forschung haben. Ne? Und das ist natürlich auch ein Thema, das im Ruhrgebiet besonders relevant ist. Und so hat sich das dann gefügt. Ja. Von daher ist die Stadtökologie tatsächlich auch so ein großer Fokus der Gruppe, wobei wir unsere ökologische Forschung auch weiterdenken und durchaus auch Kulturlandschaften oder Naturlandschaften mit einbeziehen.
Okay. So stadtökologisch, ich meine, da kann man ja, in der Stadtökologie ist auch ein breites Feld, kann man sicher, also ich weiß nicht, was mir da in den Sinn kommt, ist zum Beispiel also Tierökologie, Tiere in der Stadt. Ja, ein großes Thema. Aber ein weiteres Thema, was mich jetzt auch in letzter Zeit viel beschäftigt hat, aber ich auch in der Recherche bei Ihnen wiedergefunden habe, sind halt die städtischen Grünflächen oder in Englisch nennt man das doch Urban Green Spaces. Mit diesem Thema wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Genau, und da freue ich mich auch total über Ihre Expertise und Einblicke. Und ich würde jetzt so ein bisschen den Rahmen setzen, sozusagen meinen Blick darauf, aber Sie können das natürlich gerne erweitern oder korrigieren. Und zwar, dass üblicherweise städtische Grünflächen relativ monofunktional betrachtet werden, also dass sie bestimmte Flächen haben, wie zum Beispiel Rasen, Kurzrasen, die einem bestimmten Zweck dienen, zum Beispiel als Spielwiesen, als Liegewiesen. Und dann haben wir zum Beispiel andere Grünflächen wie Staudenbeete, die primär ästhetische Zwecke haben, oder dann Hecken zur Raumtrennung oder Bäume eben, die Schatten spenden. Genau, und mich würde jetzt interessieren, sozusagen, wie ein Stadtökologe auf dieses Phänomen von Grünflächen blickt und was vielleicht die wichtigsten Prinzipien, Aspekte sind aus ökologischer Perspektive auf urbane Grünflächen.
Genau, Sie haben ja schön dargelegt, wie auch, denke ich mal, die Bevölkerung sich öffentliche Grünflächen vorstellt. Man geht in einen Park, der soll attraktiv sein, der soll Möglichkeiten für die Naherholung, für Sport bieten und Ähnliches. Und es sind auch ganz zentrale Funktionen. Also es ist ja schon so, dass diese Flächen auch tatsächlich für den Menschen in erster Linie gemacht sind. Das ist auch unzweifelhaft. Gleichzeitig gibt es auf der einen Seite auch immer schon gab es immer schon Flächen, die eigentlich von den Menschen nicht so intensiv genutzt wurden, von Straßenrändern über Brachflächen oder vielleicht auch so die abgelegenen Winkel in Parks, wo, ich sage mal, der Nutzungsdruck nicht so groß war, wo immer schon sich auch eine reichhaltige Flora und Fauna entwickeln konnte. Und in letzter Zeit sehen wir auch, dass ein Umdenken stattfindet. Wo brauchen wir beispielsweise wirklich Rasen? Und wo könnten wir mit einer ökologisch deutlich hochwertigeren Wiese eigentlich genauso gut leben als Gesellschaft? Sodass wir versuchen, möglichst viele Bedürfnisse in diesen Flächen unterzubringen. Das heißt, aus stadtökologischer Perspektive müssen solche Flächen eigentlich multifunktional sein und vielfältig, damit sie eben entsprechend auf der einen Seite den Menschen und den Bedürfnissen dienen, auf der anderen Seite aber auch so viel wie möglich an, ich sage mal, Natur und heimischen Arten mit integrieren.
Ja, also kann man das sagen, ursprünglich sind solche, sag ich mal, Fieldflächen eher so eine Nische, die aus Versehen passiert. Und jetzt versucht man da mehr, sag ich mal, gestalterisch aktiv ranzugehen.
Kann man das sagen? Genau. Wir versuchen, das Management umzustellen auf vielen Flächen und anzupassen oder auch wirklich ganz neue Ansätze eigentlich zu vertreten. Und klassischerweise, und das kann man im Ruhrgebiet gut sehen, auch durch den Kostendruck in der Grünflächenpflege gibt es eben die Flächen, die intensiv genutzt werden, damit sie attraktiv aussehen für die Menschen. Das ist häufig ein bisschen zu viel für die Stadtnatur. Also wenn wir intensiv managen, dann haben wir da eher artenarme Flächen und andere Flächen entlang von Straßen oder Bahngleisen, die werden dann zum Teil gemulcht und eher zu wenig oder falsch gemanagt für Artenvielfalt. Mhm. Und wir versuchen das insofern zu optimieren, dass man in dem gegebenen Kostenrahmen entsprechend das Management so verbessert, dass wir letztendlich eine höhere Artenvielfalt auch in die Städte reinbekommen.
Okay, und beim Thema jetzt sind wir schon eigentlich ziemlich tief drin. Genau, Vielfalt von Arten, also kann man sagen, so einerseits man kann das eine Funktion von Grünflächen sein, also ich sage mal, dass zum Beispiel extensiv gemanagte Grünflächen Habitate sind für diverse Insektenarten oder Vogelarten. Gibt es vielleicht noch andere Aspekte? Also ich kenne das zum Beispiel, ich komme also aus der Agrarökologie und da spielt Diversität eine Rolle, zum Beispiel bei der Stabilisierung von Ökosystemen. Also zum Beispiel, ich habe zum Thema Mischkulturen gearbeitet, da ging es dann um das Thema Ertragsstabilität, mhm, oder zum Beispiel Resilienz gegenüber Trockenheit und ähnlichen Dingen. Oder es ging auch um Themen wie Ressourceneffizienz, zum Beispiel, dass Mischkulturen die Bodenressourcen effizienter nutzen. Gibt es ähnliche Dinge auch im Bereich von Grünflächen oder ist das eher nicht so ein Thema?
Ja, wird gerade im Zeichen oder in Zeiten des Klimawandels eigentlich immer wichtiger. Also die Produktionsfunktion erstmal ist anders als in den Agrarwissenschaften ja total irrelevant in der Stadt. Und gerade das öffnet für uns ja Möglichkeiten, dass wir hier Wiesen pflegen können, die in der Kulturlandschaft eben einem Produktionsdruck unterliegen, den wir hier viel weniger eigentlich sehen und der uns viel weniger Probleme auch bereitet, ökologische Lösungen zu finden. Und gleichzeitig gibt es natürlich durch die Klimawandelanpassung und die Konfrontation auch mit Hitze- und Trockenphasen schon das Bedürfnis, resiliente Stadtnatur zu entwickeln, ne? Und auch mehr Grün in die Städte zu bringen, weil wir eben wissen, dass es so eine naturbasierte Klimaanpassungsstrategie auch ist. Ne? Mehr Bäume, mehr Fassadenbegrünung, aber eben auch vielleicht ein Umdenken weg von dem kurz gemähten Rasen hin zu Wiesen, die beispielsweise an ihrer Oberfläche deutlich besser auch den Boden beschatten und bedecken und dadurch der Boden weniger austrocknet und sich auch weniger aufhitzt. Ne? Also nur mit einer Thermalkamera, die die Oberflächentemperatur misst, auf einen Rasen oder auf eine Wiese geht während einer Trockenphase, dann hat der Rasen deutlich höhere Oberflächentemperatur als die Wiese
beispielsweise. Gibt es dazu, ist das jetzt sozusagen, ist das ein aktuelles Arbeit, die läuft, oder sind das jetzt Ergebnisse, die schon veröffentlicht wurden auch?
Das sind bekannte Ergebnisse, die immer wieder mal sozusagen auftauchen. Ja. Der Knackpunkt dabei ist, dass es allein mit einer Umwandlung in die Wiese natürlich nicht unbedingt einen Kühlungseffekt gibt, aber es gibt eine etwas geringere Erhitzung und Aufheizung. Okay. Ne? Okay. Der große Effekt ist natürlich eher, wenn ich einen Asphalt, eine versiegelte Fläche umwandle in eine Grünfläche, die dann tatsächlich auch Wasser transpirieren, verdampfen kann und dadurch aktiv kühlt.
Okay, was mir jetzt spontan auch einfällt, gibt es dann auch so, sag ich mal, interne Konflikte in ökologischen Betrachtungsweisen, also zum Beispiel, wenn wir einerseits, sage ich mal, Habitat schaffen wollen für einheimische Insekten oder so, auf der anderen Seite wollen wir Anpassungen an das Klima, was ja auch bedeuten kann, also ich sage jetzt mal Thema Stadtbäume, wir suchen Stadtbäume, die resilient sind gegenüber dem Klimawandel. Und dann könnte man ja auch darüber nachdenken, zum Beispiel nicht einheimische Baumarten einzuführen. Und was ist dann immer mit der Insektenvielfalt zum Beispiel?
Ja, das ist ein großes Thema. Wie passen wir uns an den Klimawandel an und auch welche Arten von Stadtnatur sind da optimal? Und da gibt es durchaus auch Möglichkeiten zu einer Synergie. Also wir können solche Anpassungsmaßnahmen ökologisch denken. Wir können die auch sehr technisch umsetzen. Also ja. Wir haben eine Abschlussarbeit laufen lassen, beispielsweise welche Maßnahmen einer Schwammstadt, also dass man mehr Wasser in der Stadt zurückhalten möchte, welche dieser Maßnahmen dazu führen können, dass es auch eine höhere Artenvielfalt gibt. Und da sehen wir, es gibt einige Maßnahmen, die kann man artenreich und ökologisch durchführen. Das ist einen Mehrwert gibt. Es gibt aber auch viele Maßnahmen, die sind rein technisch, beziehungsweise da liegt es dann an der Umsetzung, ob man beispielsweise einen Kräuterrasen, also eher eine artenreiche Fläche, die auch eine Bestäubungs-, also bestäuberattraktive Leistung bietet, oder ob ich einfach wieder einen Rasen mache. Ne? Also ich kann das immer so und so implementieren und wir müssen einfach statt Ökologie automatisch eher mitdenken bei solchen Maßnahmen. Und Sie hatten gefragt nach Zielkonflikten. Ja, die gibt es immer. Das ist so, ne? Schon alleine, ob ich Insekten fördern will oder Pflanzenartenvielfalt fördern will, ist ja ein Zielkonflikt. Entweder mähe ich eine Wiese regelmäßig, das ist eigentlich für die Pflanzen so gut und erhält deren Artenvielfalt, ist aber für die Insekten nicht so gut. Die Insekten brauchen wiederum Rückzugsstreifen, dass man auch mal über Winter was stehen lässt. Mhm. Und auch da ist die Strategie eigentlich, dass wir eine Vielfalt brauchen. Ne? Also das heißt, weg von dem Management, wir mähen eine ganze Fläche an einem Tag und regelmäßig zu einem vorgegebenen Termin hinzu. Wir lassen Bereiche stehen, wir machen irgendwie eine Maat von Teilflächen. Ja. Und so kriegen wir dann auch diese unterschiedlichen Funktionen unter einen Hut.
Okay. Wobei das Ganze natürlich dann auch dann komplexer wird sozusagen.
Absolut,
im Management, oder? Dann, genau. Also wenn wir jetzt sagen, wir mähen verschiedene Teilflächen zu verschiedenen Zeiten, also das nennt sich ja ein Staffelmaat, das bedeutet ja, sag ich mal, für die Praxis der Leute, die diese Pflege durchführen, einen erhöhten Aufwand, oder?
Das ist so, also da ist ein erhöhter Aufwand und da muss auch die Bereitschaft der tatsächlich auf der Fläche arbeitenden Person da sein, dem zu folgen. Und wenn ich mit Personen aus Stadtverwaltung hier im Ruhrgebiet spreche, dann ist das definitiv eine Herausforderung, das auch tatsächlich umzusetzen, insbesondere an den Stellen, wo langjährige Pflegeverträge mit externen Firmen laufen, die natürlich nicht bereit sind, in einem laufenden Vertrag ein aufwendigeres Management zu akzeptieren. Ja. Das muss langfristig bedacht werden.
Okay, ja, können Sie vielleicht noch einfach mal beispielhaft, sag ich mal, eins der spannendsten Forschungsergebnisse, also was entweder bei Ihnen läuft oder auch von Kollegen oder so nennen, mit Bezug zu urbanen Grünflächen, was dann einfach so in den Sinn kommt, was Sie beeindruckt hat, vielleicht auch persönlich?
Ja, ich kann mal aus unserer eigenen Forschung berichten. Wir haben ein Forschungsprojekt zur ökologischen Aufwertung, ich sag mal so ein bisschen flapsig, Renaturierung von urbanen Flächen und haben in Kooperation mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Europa Städte befragt, über 500 Städte in Europa, in verschiedenen Größenklassen, also von der Kleinstadt bis hin zur Metropole, ob man in den Städten eigentlich Biodiversität bei der Anlage und Pflege von Grünflächen direkt mitdenkt, ob das überhaupt da auf dem Schirm ist. Und wir haben gesehen, dass in über 80% wird Biodiversität auf jeden Fall mitgedacht. Aber wir haben auch gesehen, dass es eben entsprechende Limitierungen gibt. Wir haben dann gefragt, was begrenzt die Kapazität einer Stadt, solche Flächen eher mit einem ökologischen Fokus zu pflegen.
Ja.
Und was sich so ergeben hat, ist, dass natürlich auch personelle Ressourcen sind. Ne? Da sind wir an dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Dass Stellen nicht wieder besetzt werden, dadurch ein größerer Druck ist, eine Lösung zu finden, die mit relativ geringem Zeitbudget umzusetzen ist. Und natürlich auch finanzielle Gründe.
Ja.
Aber dass eigentlich die Städte schon auch bereit sind, ich sag mal, das auf dem Schirm haben, dass es da durchaus einen Fortschritt gibt. Und viele der Städte haben berichtet, dass sich die Qualität der Stadtnatur auch verbessert hat in den letzten Jahren. Und das hat uns doch sehr positiv gestimmt.
Okay, ja. In dem Fall wäre es dann eine sozialwissenschaftliche Studie dann, ne? Also eine, war das, oder?
Ja, genau. Wir sind mit der Stadtökologie immer in einem Grenzbereich. Ne? Ja. Also ich bin ja von Haus aus Ökologe, aber wir machen viele Fragebogenstudien in unserer Gruppe, weil eben der Mensch der entscheidende Einflussfaktor in der Stadt ist.
Genau, okay. Hm. Jetzt wollen wir noch mal zu einem etwas spezielleren Thema kommen. Genau, und zwar den Rasen bzw. den Wiesen. Er hat ja schon angesprochen, dass also Rasen so eine übliche Flächenkategorie urbaner Grünflächen ist. Was unterscheidet denn eigentlich einen Rasen oder eine Wiese von einem Rasen?
Also wenn wir an Rasen denken, dann stellen wir uns so diesen englischen Parkrasen vor. Das sind ein, zwei, drei Gräser und alles, was als Kraut daherkommt, ob das Klee ist oder ob das andere krautige Pflanzen sind, wird eigentlich eher als Unkraut wahrgenommen. Das ist das, was alle mit im Kopf haben, das Idealbild. Letztendlich sehen wir, dass viele dieser Flächen dann stark vermoost sind und sich entwickeln, je nachdem, wie die Düngung und die Pflege der Flächen ist. Pestizide werden glücklicherweise heutzutage nicht mehr angewendet in Städten oder sehr selten. Und auch Düngung ist aus Kostengründen und weil man eben entsprechend diese repräsentativen Rasen nicht mehr so stark wertschätzt wie früher, ist nicht mehr so relevant. Die Wiese auf der anderen Seite ist eine sehr artenreiche Pflanzengesellschaft, die schon ganz lange eigentlich unserer Kulturlandschaft entstammt. Also für die Ernährung von Wiederkäuern genutzte Biomasse, die da produziert worden ist. Und im städtischen Kontext kann ich tatsächlich sozusagen Reste der Kulturlandschaft finden, dass auch sehr, sehr alte Wiesen, die sehr artenreich sind, in einem Bereich, wo sich die Stadt sozusagen drumherum entwickelt hat, erhalten worden sind. Oder gleichzeitig kann ich eben auch neu angelegte Wiesen haben oder eben Rasen, die man hat zu Wiesen entwickeln lassen. Und Wiesen werden deutlich seltener geschnitten, in der Regel zweimal im Jahr, und können dadurch deutlich höher aufwachsen und bieten deutlich mehr ökologische Nischen auch für unterschiedliche Pflanzenarten.
Ja, okay, damit haben wir jetzt eigentlich auch schon Vor- und Nachteile von Wiesen und Rasen abgedeckt. Das heißt aber, auf diesen Wiesen sozusagen, die können dann meist halt nicht direkt eben genutzt werden von den Menschen, als Liege- und Wieseflächen sozusagen, die fallen dann da raus.
Genau, die Frage ist, was man machen will. Also natürlich spielt es sich deutlich schlechter Fußball in einer hohen Wiese. Ja. Mit dem Sonnenbaden, das ist Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ja. Gibt auch Leute, die sich da vielleicht ganz gerne rein zurückziehen, weil man dort ein bisschen geschützter ist. Ja. Aber wir haben natürlich auch viele Menschen, die wegen Naturbeobachtung solche Flächen aufsuchen. Ah, okay. Also geht es um Schmetterlinge, um Insekten, um Vögel. Ja. Also da bietet eine Wiese natürlich deutlich mehr, muss man sagen.
Also Nutzung durch Beobachtung und Genießen der Natur sozusagen.
Genau. Das sind Sachen, das sind Aktivitäten, die kann ich auf einem Rasen eigentlich nicht durchführen.
Ja. Wie ist das zum Beispiel mit solchen Themen wie so mal Menschen, die Angst haben vor Zecken oder sowas in diese Richtung? Also ich meine, die einerseits bieten ja Wiesen, sag ich mal, ein Habitat für also alle möglichen Insekten, die wir vielleicht haben wollen, aber vielleicht sind da auch Insekten bei, die viele Menschen nicht haben wollen.
Ist auch so. Und wir haben in einer Studie, die in Deutschland stattgefunden hat, auch rausbekommen, dass bei der Umstellung von einer intensiven Pflege, die eher artenarme Grünflächen produziert, hin zu einer biodiversitätsorientierten Pflege, beispielsweise Umwandlung von Rasen in Wiesen, dass gerade solche wahrgenommenen Einschränkungen oder Risiken die Bereitschaft der Bevölkerung doch deutlich auch reduzieren, das zu akzeptieren, dass sich das umwandelt. Von daher ist es ganz wichtig, dass man darüber spricht und sich das anschaut. Mit den Zecken ganz spezifisch gibt es da noch gar nicht so viele Arbeiten, die das systematisch erfasst haben. Wenn ich natürlich eine kleinere Fläche in der Innenstadt umstelle von einem Rasen auf eine Wiese, würde ich da erstmal keine Zecken erwarten, weil die müssen ja irgendwo herkommen. Ja. Wenn ich natürlich in einem Park bin, gerade in einem größeren Landschaftspark hier im Ruhrgebiet, wo es auch Hecken gibt, wo es vielleicht sogar eine Schafherde gibt, die da rumzieht, dann gibt es da durchaus auch das Risiko, dass ich mir da eher eine Zecke hole. Ne? Und das müssen wir ernst nehmen. Deutlich problematischer sind Allergien natürlich. Ah, ja. Ne? Das kann man nicht in Abrede stellen, dass eine blühende Wiese eine deutlich höhere Pollenbelastung mit sich bringt als ein Rasen. Das sind Konflikte, die tatsächlich existieren.
Ja, verstehe. Okay, bei den Wiesen würde mich jetzt noch interessieren, also Sie hatten das schon so angedeutet, dass es diese artenreichen Wiesen aus der Kulturlandschaft gibt, aber genau, was sind eigentlich jetzt genauer die Vorbilder für Wiesen in der Stadt? Sozusagen, wenn man sich damit, es gibt ja auch verschiedene Wiesentypen, genau, ich bin jetzt auch kein totaler Experte, aber es gibt ja diese klassischen Kalk-Magerrasen, dann gibt es Wiesen, die eher auf, sag ich mal, mäßig feuchten bis auch nährstoffhaltigen Standorten sind. Das ist so ein Glatthafer, was ich als Glatthaferwiesen bezeichnen würde. Genau, es gibt ja so verschiedene Typen sozusagen. Und welche davon würden denn in die Stadt passen? Oder muss man das, ist das ganz standortabhängig? Muss man sich eigentlich mal genau anschauen, wie sieht der Standort aus? Genau, ja. Mhm.
Ja, also die Wiesenpflege und damit der Typ von Wiese, der sich entwickelt, hängt natürlich ganz zentral vom Standort letztendlich ab. Und wenn ich nährstoffreiche Standorte habe, wo ich im Boden eine hohe Nährstoffverfügbarkeit habe, die häufig auch sehr lange erstmal noch verfügbar sind, dann kann ich entsprechend auch mit einem anderen Wiesentyp rechnen, beispielsweise mit so einer Glatthaferwiese, die wir angesprochen haben, also einer Tieflandmähwiese. Anders als auf einem Standort, wo ich beispielsweise eine Brachfläche habe, wo relativ viel Schotter oder vielleicht auch Abraum im Boden ist und ich einen trockenen Standort habe. Und da würde ich eher dann eine Trockenwiese, einen Trockenrasen bekommen, der deutlich weniger produktiv ist, meistens aber deutlich kräuterreicher und dadurch auch deutlich blütenreicher sein kann. Also die Unterschiede sind sehr standortspezifisch. Und wenn ich eine Wiese anlegen will von Grund auf, beispielsweise nach einer Baumaßnahme, dann habe ich natürlich in der Hand, welches Substrat bringe ich ein. Ja. Ne, nehme ich den Mutterboden ganz klassisch, wie das ja häufig passiert, wenn eine Parkwiese angelegt wird, oder nehme ich eher ein nährstoffarmes Substrat, das ich vielleicht mit Sand noch verdünne, in Anführungsstrichen, und kriege ich meistens auch deutlich schönere Ergebnisse in solchen Fällen.
Okay. Und das heißt, wenn ich aber jetzt, das wäre so im Fall einer Neuanlage einer Wiese, aber dann würde ich mich zum Beispiel fragen, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, an relativ vielen, wenn jetzt eine Stadt, sag ich mal, mit relativ viele Standorte hat, die relativ nährstoffreich sind, stellt sich ja die Frage sozusagen, was jemand macht, würde sie, es wird ja relativ großen Aufwand bedeuten, jetzt die Standorte abzumagern. Gleichzeitig gilt das ja immer so als im Naturschutz als, sagt das, wie sagt man, so ein bisschen heiliger Gral oder das Idealvorstellung, eben nährstoffarme Standorte zu haben, weil da die ganz seltenen Arten sind. Und ich, bei uns, als ich aus dem, bin ja mit dem BUND in Essen in Kontakt und deren, die haben ja da auch verschiedene Sachen ausprobiert, also verschiedene Bodenbearbeitungstypen und auch miteinander verglichen. Das war jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, aber genau in diesem Praxiskontext war so ein bisschen die Schlussfolgerung, ja, dass man eigentlich mit den, also wenn man eine Ausnahme hat, jetzt eine komplette Neuanlage, weil da, ne, weil da was neu angelegt wird, dass man dann so ein bisschen das nutzen sollte, was da ist. Ansonsten verbraucht man ja auch ziemlich viele Ressourcen einfach, ne, um eine bestimmte Idealvorstellung, sage ich jetzt mal, umzusetzen.
Genau, also das eine ist, ich wäre immer vorsichtig, besonders seltene Arten in der Stadt zu erwarten. Das ist schon durch den urbanen Kontext so, dass wir nicht versuchen sollten, die historische Kulturlandschaft eins zu eins in der Stadt abzubilden. Das, denke ich mal, ist ein Ziel, das wir häufig nicht gut erreichen können und das auch ein bisschen davon ablenkt, dass wir in der Stadt immer mit den gegebenen Faktoren leben müssen. Mhm. Das heißt, ich muss das Potenzial nutzen, wie es am Standort ist. Und Sie hatten die Wiesen in Essen angesprochen, vom BUND dort. Ja. Die sind schon sehr lange aus der Nutzung und die sind auch nie intensiv genutzt worden. Das heißt, wenn ich solche Flächen einfach nur wie eine Wiese bewirtschafte und ein bisschen Geduld habe, wird sich da auch eigentlich eine relativ hochwertige Vegetation einfinden und die bringt dann auch Insekten mit. Eine Fläche aber habe, wo ich sehr hohe Phosphorvorräte im Boden habe, dann wird die immer grasdominiert bleiben und dann wird die auch natürlich für die Bevölkerung weniger attraktiv aussehen. Und von daher müssen wir immer schauen, wie wir in dem Kostenrahmen, den wir vertreten können, durchaus auch aktiv solche Flächen mal renaturieren.
Ja.
Und ja, gerade nach Bauarbeiten oder Baumaßnahmen bietet sich das immer an, zu reflektieren, was für ein Ökosystem möchte ich dahinterher haben.
Ja.
Und auch von den Standardlösungen dann mal abzuweichen.
Ja, okay. Und können es auch, kann man sich vorstellen, das ist ja auch so ein Thema, das ich ein bisschen aus der Literatur kenne. Ich weiß nicht, wie viel Relevanz das in der Praxis hat. Also dann sozusagen, dass man die Vorstellung hat, dass ja auch im Verlaufe der Zeit von Entwicklung von Ökosystemen eben auch neue Kombinationen entstehen von Arten, die gemeinsam vorkommen, also als ganz natürlicher Prozess einfach der Entwicklung von Lebensgemeinschaften. Aber wir haben natürlich auch den Mensch, der ja, ja Tiere und Pflanzen über den ganzen Globus transportiert sozusagen. Genau, das sind dann sogenannte die invasiven Arten oder Neozoen und Neophyten. Mhm. Genau, und es ist, ja, ich meine, wenn man das jetzt mal so mit einbezieht sozusagen, diesen Aspekt, wäre es nicht auch interessant, darüber nachzudenken, also dass auch Wiesenökosysteme oder andere Ökosysteme in der Stadt entstehen, die halt vielleicht keine Vorbilder haben bisher, die aber auch einen bestimmten Wert haben in der Stadt.
Absolut, genau das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte, damit, dass wir nicht versuchen sollen, die Kulturlandschaft abzubilden, sondern dass wir auch offen sind, was sich da entwickelt. Ich spreche in dem Zusammenhang dann immer davon, dass wir eben Elemente der heimischen Natur übernommen und einbringen, aber es gibt zum Beispiel auch keinen Schaden, wenn ich in eine neu angelegte Wiese Geophyten, also beispielsweise Narzissen, Knollen einbringe, die dann einen Blühaspekt im Frühjahr haben, der die Bevölkerung erfreut, die aber der Wiese an sich auch nicht schaden. Und trotzdem ist das natürlich ein Ökosystem. Wir sprechen dann zum Teil von einem neuen Ökosystem, einem Novel Ecosystem, was es so in der Natur nicht gibt, das aber letztendlich eine Synergie bringt dafür, dass es für den Menschen schon im Frühjahr attraktiv ist und durch die eigentliche Nutzung als Wiese, also durch eine Wiesenmaht, Ausbleiben von Düngungen, Ausbleiben von Spritzmitteln, auch ökologisch sehr hochwertig ist.
Ja.
Okay. Von daher dürfen wir da durchaus auch ein bisschen kreativ sein, sage ich mal, ja, solange wir uns eben an ökologischen Prinzipien orientieren, gerade bei Pflege und Anlage.
Ja, okay. Ja, ich hatte noch ein Thema, was mich auch beschäftigt hat. Ich weiß nicht, inwiefern das bei Ihnen eine Rolle gespielt hat. Und zwar war das die Plastizität von Pflanzen. Genau, das ist jetzt ein bisschen neues Thema. Wir können das mal vielleicht mal ganz kurz anreißen. Also Pflanzen haben ja die besondere Eigenschaft, Tiere auch, weil Pflanzen in besonderem Maße, dass sie plastisch reagieren können in ihrem Wachstum, also der, wie groß werden sie zum Beispiel, oder physiologische Reaktionen auf die Temperatur, zum Beispiel das Schließen, Öffnen der Spaltöffnungen, wodurch sie ihren Wasserhaushalt regulieren. Und ich hatte mich gefragt zum Beispiel, inwiefern das auch besonders interessant ist in einem, ja, in einer dynamischen Umwelt, Klimawandel und solche Themen. Also sozusagen, dass man das mitdenkt, wenn man jetzt Pflanzen nutzt in Grünflächen. Ist das etwas, was relevant ist oder?
Ja, also weniger im Bereich der Wiese, würde ich sagen, als mehr im Bereich der Bäume. Sie hatten das angesprochen, dass es auch da eine große Diskussion gibt. Tun es die heimischen Baumarten noch in Städten? Und dieselbe Diskussion führen wir ja auch im Wald. Ne? Ja. Also Försterinnen und Förster sehen sich auch damit konfrontiert, dass der Wald, den sie jetzt pflanzen, vielleicht in 100 Jahren in einem uns noch nicht bekannten Klima dann geerntet wird und dementsprechend auch diesem Umweltstress ausgesetzt ist. Und dasselbe gilt für die Städte. Sehe ich eher im Bereich der Bäume, muss ich sagen. Ja. Wiesen sind generell eigentlich ziemlich anpassungsfähig, dadurch, dass ich ja sehr, sehr viele Arten habe, die beispielsweise in einem trockeneren oder einem feuchten Jahr sich gegenseitig auch unterstützen. Also wir würden da eher von dieser Komplementarität sprechen, dass sich Arten eben gegenseitig ersetzen können teilweise und dadurch auch das Ökosystem resilient machen. Das ist deutlich anders bei einer Monokultur, also gerade im Wald sehen wir das ja. Pflanze ich eine Baumart und hat die Probleme, dann hat der ganze Wald ein Problem.
Okay, dann ein ganz klassisches Thema in Ökologie sind ja Kreisläufe aus Energie, beziehungsweise vor allem Stoffkreisläufe eigentlich. Genau, kann man das hier auch mitdenken sozusagen? Also die Nutzung, weiß nicht, der, man mäht die Wiese ja halt. Und also das Klassische ist ja bei der Grünflächenpflege, dass dann gemulcht wird auf die Fläche, also dass das abgelegt wird und dann sozusagen kompostiert wird, was ja eigentlich ein Kreislauf ist sozusagen. Also ökologisch betrachtet hat das ja, ist das ja durchaus sinnvoll. Und dann ist es aber so, dass bei den artenreichen Mähwiesen, wie gesagt, ja ein Ziel ist, dass die nicht so nährstoffreich sind. Und deswegen üblicherweise sozusagen führt man das Mähgut dann ab, dadurch dann, dass es dann nutzt es als Futter. Genau, und das ist ja aber teilweise nicht so einfach in der Stadt. Zum Beispiel, weil das als Hundewiese genutzt wird, man ganz viel Hundekot hat und das nicht als Futter nutzen kann und so weiter. Also dieser Aspekt widerspricht ja nicht sogar vielleicht ein bisschen dem Kreislaufgedanken sozusagen. Oder was,
ja. Ja, generell müssen wir unsere Städte mehr an einem Kreislauf denken und weniger Abfall produzieren, den wir nicht nutzen können. Sie hatten das Mulchen angesprochen, das ist natürlich die allerungünstigste Möglichkeit, eine Wiese zu nutzen, weil da nur sich sehr wenige Arten hinterher durchsetzen können. Wir haben gesehen, egal ob das sozusagen ein gemulchter Rasen ist oder eine gemulchte Wiese ist, Mulchen ist immer sehr schlecht für die Artenvielfalt, nicht nur der Pflanzen, sondern insbesondere auch der Insekten und der Tiere, ja, die mit den Pflanzen mitgehäckselt werden. Wenn ich jetzt so eine Wiese, die gemulcht wird, umstelle auf eine Wiesenart mit Abfuhr, ist das ökologisch sehr, sehr günstig und sehr wünschenswert, wird aber eben aus Kostengründen häufig nicht gemacht, weil man aus den von Ihnen erläuterten Gründen ja die Biomasse, das Schnittgut abfahren und entsorgen muss. Und gerade in einem Raum wie dem Ruhrgebiet, wo es eigentlich viele Gemeinden gibt, die dasselbe Problem haben, wo wir eine sehr hohe Dichte von urbanen Flächen haben, könnte man sowas verstärkt auch gemeinsam denken, dass man sagt, man kümmert sich um eine Kompostierungsanlage, ne, und den Kompost könnte man dann hinterher natürlich auch nutzen. Das wäre deutlich kreislauforientierter, als es beispielsweise zu verbrennen oder als Restmüll zu entsorgen.
Okay, ist das so, dass, ja, ich habe jetzt nicht so einen Überblick, aber dass die meisten Städte keine eigene Kompostierungsanlage haben sozusagen?
Ja, da bin ich überfragt. Zum Teil will man eben auch wegen Verunreinigung, wegen Plastikmüll und ähnlichen Sachen die Sachen lieber verbrennen. Gibt auch Regularien, dass gerade an Straßenrändern das Ganze eben eigentlich als Müll, als Abfall zu entsorgen ist und gar nicht wirklich als Kompost.
Okay,
Und da ist man so ein bisschen in der Zwickmühle aus Vorgaben und aus Kostendruck und den Punkt müssen wir in Zukunft angehen, um noch mehr Flächen in eine Wiesenpflege zu bringen.
Ja, es wäre so ein Punkt sozusagen für einen Austausch mit der Verwaltung von den Städten.
Genau, da stehen wir im Austausch. Da gibt es auch schon Ideen, bis das dann umgesetzt ist.
Das dauert das immer ein bisschen. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt, wir hatten das schon mehrfach jetzt angesprochen, aber nochmal zu dem praktischen Aspekt. Also wir gucken jetzt, dass wir einfach nochmal schauen, wo noch die Lücken sind im Thema. Und zwar ist das eben die, das hatten wir schon, die Renaturierung von Wiesen. Genau, da hatten wir jetzt auch schon verschiedene, hatten wir schon angesprochen sozusagen, dass man an manchen Standorten reicht es vielleicht, die Pflege zu extensivieren, also die Mahdintervalle zu verlängern, also weniger oft zu mähen, statt 10-mal vielleicht 2-mal. Genau, und dann gibt es ja auch noch, kann man natürlich einen Standort anreichern, dadurch, dass man Saatgut dort ausbringt. Und dann ist nochmal die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Standort um? Belassen wir ihn so, wie er ist, oder verändern wir das Substrat? Genau, wie wäre so ein ein evidenzbasiertes, systematisches Vorgehen, sage ich jetzt mal, sozusagen, wie man sowas angehen würde?
Genau, also wenn ich eine Wiese aus einem Rasen entwickeln will, gibt es immer das Risiko, dass ich keine Wiese bekomme, sondern einen hoch aufgewachsenen Rasen, der dann mehrere Probleme hat. Zum einen ist er nicht per se artenreich, weil ich habe ja erstmal keine Arten mehr, sondern lasse einfach nur das Gras länger wachsen. Zum anderen sind natürlich die Grasarten, die ich in einem Rasen habe, nicht darauf angepasst, eine Wiesennutzung zu haben. Das heißt, ich habe immer ein gewisses Risiko, wenn ich einen Rasen lang wachsen lasse. Und wir sehen das zum Teil, dass das gemacht wird und dass auch beim ökologisch denkenden Bevölkerung mal ein Vorgarten dann weniger gemäht wird, kann aber natürlich zu Frustration führen, weil nicht unbedingt die erwünschte blütenreiche Wiese dann daraus hervorgeht. Ja. Also ist es schon wichtig, mir den Standort vor Augen zu führen, vielleicht auch anhand der vorhandenen Pflanzenarten abzuschätzen. Ist das ein eher nährstoffreicher Standort oder ist der relativ nährstoffarm? Wenn der Rasen schon vergleichsweise artenreich ist, kann ich davon ausgehen, dass auch eher eine Wiese entsteht in ihrer Vegetation. Aber ja, das kann man nicht ganz pauschal eben entsprechend prognostizieren, was sich da entwickelt.
Also eigentlich braucht man eine gewisse Expertise, um das sozusagen so ein Projekt durchzuführen, ne? Also Fachexpertise. Man braucht einerseits natürlich praktische Expertise, um die Maßnahmen dann umzusetzen, sage ich mal gärtnerisch, aber auf der anderen Seite braucht man eben auch tatsächlich eine gewisse botanische Expertise und ökologische Expertise.
Genau, die Frage ist, was ich erreichen will, ist natürlich für einen gewissen Teil der Insektenfauna reicht es ja vielleicht auch einfach, wenn ich weniger häufig mähe und ein Wiesenmahdregime habe und nicht ein Rasenmahdregime, also nicht 16 Mal mähe, sondern 2-3 Mal im Jahr. Das kann schon mal einen kleinen Beitrag geben. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass viele Insekten auf die Anwesenheit gewisser Pflanzenarten angewiesen sind, auf Blütenpflanzen angewiesen sind. Von daher würde ich schon dafür plädieren, und das ist das, was wir auch sehen, dass viele Städte tatsächlich Wiesensaatgut einbringen in gewisse Standorte. Ne? Und auch da muss ich dann aber die Mahdfrequenz anpassen. Und die schlechte Nachricht ist, dass man so eine Tiefland-Glatthaferwiese eventuell auch dreimal im Jahr mähen muss, wenn die auf einem nährstoffreichen Standort ist. Ja. Wenn das nicht passiert, verliere ich die Arten wieder, die angesät worden sind. Und dann ist die Maßnahme auch ökonomisch nicht nachhaltig gewesen.
Ja. Okay, das hatten wir jetzt auch schon ein bisschen eigentlich abgedeckt, aber genau, ich hatte auch gesehen, Sie hatten, glaube ich, eine Veranstaltung, wer war da noch? Die Biologische Station und der Lippe-Verband, kann das sein?
Genau, Hinschiff-Verband.
Genau, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erläutern, worum es dabei ging und was die Hauptergebnisse sind, weil da ging es ja auch so um relativ praktische oder eigentlich um primär praktische Fragen, ne?
Genau, wir haben uns mit Vertretern der Praxis und der Forschung hier im Ruhrgebiet zusammengesetzt, um so ein bisschen abzustecken, was eigentlich aktuelle Herausforderungen sind, in welchen Gebieten wir auch vielleicht mit angewandter Forschung die Akteure unterstützen können. Und wir haben unterschiedliche Punkte besprochen. Also zum einen kam das Problem dieser Mahdgutentsorgung eben zur Sprache, wo eine Lösungsstrategie auch sein kann, bei größeren Gebieten eine Beweidung einzuführen. Dann werde ich den Aufwuchs sozusagen dadurch los, dass die Tiere ihn fressen, bekomme natürlich auch ein anderes Ökosystem. Das kann von Vorteil sein, gerade auf eher nährstoffreichen Standorten ist eine Weide eigentlich fast zu bevorzugen. Aber wenn ich natürlich die Arten einer Wiese schützen möchte, dann muss ich bei einer Maat bleiben.
Ja, ja.
Ist ein Beispiel. Gleichzeitig ging es um Akzeptanz. Das ist immer noch für viele Städte so das rote Tuch, dass sobald sie Sorge haben, dass Flächen nicht attraktiv oder als besonders unattraktiv wahrgenommen werden, sie in Konflikten mit der Bevölkerung geraten. Da gibt es aber auch gute Strategien, und das hat sich auch gezeigt, also gute Strategien, um dem entgegenzuwirken. Also eine Maat entsprechend anzupassen, Randbereiche zu mähen, diese sogenannten Akzeptanzstreifen.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es auch einen großen Teil der Bevölkerung, der Rasen gar nicht unbedingt attraktiver findet als Wiesen.
Mhm. Ja.
Und so stehen wir eigentlich in einem stetigen Austausch auch mit den Akteuren der Region, wo man sich gegenseitig ein bisschen auf dem Laufenden hält.
Ja.
Und auch eben entsprechend gemeinsame Projekte entwickelt.
Okay, ja, vielen Dank. Und das Thema, das hatten wir jetzt, was auch vorkam, glaube ich, und wir jetzt auch schon mal leicht angerissen hatten, war das Thema Wissen und, also Wissen, theoretisches Wissen, aber auch Skills, ökologische, also das Wissen und das praktische, die Pflegeskills oder Renaturierungsskills, dass sowas auch in den Institutionen vorhanden ist, die dann diese Maßnahmen durchführen. Das ist ja auch nicht unbedingt immer der Fall.
Genau, also es gibt Kommunen, die haben eine sehr, sehr lange und sehr, sehr tiefgehende Erfahrung, beispielsweise in der Anlage und Pflege von Wiesen. Es gibt immer sozusagen die Vorreiter auch, die sehr früh schon umgedacht haben und Stadtnatur auch anders denken. Und es gibt immer die Nachzügler, die vielleicht jetzt erst auf die Idee kommen, auch eine andere Grünflächenpflege einzuführen. Und hier kann man extrem viel voneinander lernen.
Okay,
ich denke, die Nähe der vielen Städte und Gemeinden zueinander im Ruhrgebiet ist eine Riesenchance, dass eben nicht jeder bei Null anfangen muss, der jetzt sich was Neues überlegt, sondern ganz viel von anderen lernen kann.
Ja, okay. Ja,
sowohl organisatorisch als auch in der praktischen Pflege.
Ja, okay, ich denke, das ist nochmal ein extrem spannendes Thema, denke ich. Also aus meiner Sicht oder Erfahrung auch, genau. Gibt es eine Stadt, die Sie nennen können, die ja schon sehr weit ist? Oder?
Ja, sowohl Bochum als auch Essen haben beispielsweise, und Dortmund ist auch zu erwähnen, eine lange Tradition, sich um Flächen zu kümmern und das ökologisch zu denken. Und je nach Stadt und lokaler Gegebenheit ist das manchmal erfolgreicher als anderswo, wo es vielleicht erstmal noch auch größere Diskussionen und Umstellungen gibt. Und wir hatten im Vorgang zu diesem Gespräch ja auch kurz beleuchtet, wie so die Umsetzungswege sind, dass häufig die Personen, die die ökologische Expertise mitbringen, im Umweltamt klassischerweise sind, die Flächen aber eher vom Bereich Stadtgrün gepflegt werden. Und auch da ist eigentlich diese organisatorische Trennung nicht so günstig. Es wäre eigentlich schöner, diese Abteilungen würden näher zusammenrücken und sich gegenseitig auch austauschen.
Ja, absolut. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer für einen Wissenschaftler nochmal sehr spannenden Frage. Genau, und zwar, was wären denn eigentlich so die vielversprechendsten oder auch einfach spannenden Felder für Forschung in der Zukunft in diesem Bereich? Also, genau, jetzt einfach mal ein bisschen losgelöst von tatsächlichen Fördertöpfen und einfach mal so, was so Ihr Wunsch wäre, in welche Richtung man denn zum Beispiel gehen könnte, einfach forschungstechnisch.
Also was uns sehr interessiert, sind zeitliche Entwicklung von Grünflächen beispielsweise, ist also das, was wir jetzt anlegen, wo wir die Pflege umstellen, ab welchem Zeitpunkt führt das zu einem Erfolg, bleiben die Arten in der Wiese eigentlich erhalten, wenn ja, unter welchen Bedingungen oder unter welchen Bedingungen ende ich eigentlich eher in einem nicht so hochwertigen, grasdominierten Bestand, also solche Zeitreihen, da gibt es sehr wenige Daten, das ist was wir verstärkt angehen wollen. Und natürlich ist Kontext Klimawandelanpassung ganz zentral. Wie können wir Biodiversität automatisch mitdenken, wenn wir beispielsweise Konzepte der Schwammstadt umsetzen? Ja. Also da ist sehr viel Dynamik drin.
Ja.
Und das Ruhrgebiet, muss ich sagen, ist auch wirklich ein perfekter Ort für stadtökologische Forschung. Nicht nur, weil wir so urban sind, sondern auch, weil es hier sehr viele sehr aktive und interessierte Akteure gibt, die eben auch freiwillig eine Extrameile gehen sozusagen, um Biodiversität mitzudenken.
Okay. Gibt es denn, was mich noch interessieren würde, vielleicht so interessante Entwicklungen in der Methoden, also neue Methoden, die angewandt werden können oder auch entwickelt werden können in diesem Bereich?
Ja, klassischerweise verschiebt sich die Methodik von den, ich sag mal, kleinräumigen Aufnahmen stärker hin zu Fernerkundung, auch um größere Räume abzudenken, auch um vielleicht eben so ein Potenzial abzuschätzen, das Sie eben angesprochen hatten. Ne? Wie kann ich einen Bereich anders nutzen, anders gestalten, um da schnell einen Überblick zu bekommen? Mhm. Und ja, auch die Messmethodik entwickelt sich immer weiter. Ja. Wobei wir sagen müssen, dass gerade das Aufkommen von Apps, von Bestimmungs-Apps dazu führt, dass eben auch für Laien, sage ich mal, ökologische Informationen, welcher Schmetterling sitzt da auf meiner Pflanze oder welche Wildbiene sitzt da, deutlich zugänglicher sind. Und ich das auch als eine große Chance sehe, stärker ins Gespräch zu kommen, wirklich über Artenvielfalt und Arten zu reden, als das früher möglich war.
Ja. Okay, ja, dann vielen Dank für das Gespräch und dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte.
Sehr gerne.